Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute habe ich Annika, eine gute Freundin und ehemalige Kollegin, zu Besuch. Und wir sprechen über ihr Studium im Bachelor in Frankfurt und den Master, den sie in Belgien gemacht hat. Wir sprechen dabei auch über das Konzept von Peter O'Sullivan mit Cognitive Functional Therapy und über ihren weiteren Lebenslauf, wie sie sich das alles so vorstellt, wie sie sich die Physiotherapie vielleicht auch vorstellt. Und ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Oh Gott, ich glaube, der Kevin hat gepupst.
Ja, das würde ich jetzt so auch mal.
Wir haben uns kennengelernt, weil wir in derselben Praxis gearbeitet haben und Annika hat mich mittlerweile leider wieder verlassen, was ich ihr immer noch sehr übel nehme. Nein, eigentlich nicht. Ja, hi Annika.
Willkommen. Ja, hallo, danke.
Erzähl doch mal, was machst du jetzt, nachdem du uns verlassen hast, oder was hast du vorher gemacht? Du bist ja auch Physiotherapeutin. Tell me more.
Also aktuell studiere ich Biochemie im Bachelor und bin eigentlich, genau wie du schon gesagt hast, Physiotherapeutin. Ich habe auch das schon studiert. Das ist irgendwie so ein Trend, der sich bei mir durchs Leben zieht. Ich habe 2012, ja, schon so lange her tatsächlich, angefangen, einen Bachelor in Physiotherapie zu machen, und zwar in Frankfurt, den dann nach 4 Jahren abgeschlossen, und dann stand so zur Debatte, was mache ich jetzt? Fange ich an zu arbeiten wie die meisten meiner damaligen Studienkollegen oder vielleicht noch nicht? Und ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwie noch nicht bereit, auf Patienten losgelassen zu werden. Dachte mir, die Verantwortung ist mir noch zu viel, mein Wissen reicht mir noch nicht. Und habe mich dann informiert, was es für Möglichkeiten gibt, noch weiterzugehen. In Deutschland sind das nicht so viele tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber die meisten Leute, die Physiotherapeut werden wollen, studieren das nicht, sondern machen ganz klassische Ausbildung. Und deswegen ist das Studienangebot in Deutschland einfach noch nicht so breit gefächert. Und ich habe mich dann entschieden, ins Ausland zu gehen, nach Belgien, habe dort einen Master in Physiotherapie gemacht, der nochmal 2 Jahre gedauert hat, und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe in der gleichen Praxis angefangen zu arbeiten wie du. Ja, genau, das erstmal so zur Vorgeschichte.
Ja, sehr schön. Und was hat denn dein Master da beinhaltet? Was war denn der Fokus vom Master?
Also es gab verschiedene Schwerpunkte, die ich wählen konnte, und ich habe mich dann für muskuloskeletale Rehabilitation entschieden. Ja, man muss sich immer noch konzentrieren, das auszusprechen, auch nachdem man den Scheiß 2 Jahre studiert hat. Das heißt auf Deutsch so viel wie Krankheiten von Muskeln und Knochen, mehr oder weniger. Also alle, die sich irgendwie einen Knochen gebrochen haben, Muskel gezerrt oder gerissen, die klassisch Rückenschmerzen, Schulter-Nackenbeschwerden, Frozen Shoulder und was man da so alles kennt. Also alles, was man klassischerweise mit Physiotherapie verbindet, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassend sagen.
Okay. Du bist ja auch mit dem Konzept von Peter O'Sullivan dadurch sehr vertraut, hast du mir mal erzählt. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, was es da in deinem Studiengang mit auf sich hatte.
Ja, genau. Also einer der Professoren, die einen Großteil des Unterrichts entweder geleitet oder zumindest mitverantwortet haben, war Wim Dankertz, heißt der gute Mann. Der hat seinen Master und ich glaube auch seine Doktorarbeit selber in Australien gemacht, eben bei Peter O'Sullivan an der gleichen Universität, hat mit ihm auch viel zusammengearbeitet, tut das auch immer noch, veröffentlicht mit ihm und unterrichtet auch das Konzept, was Peter O'Sullivan entworfen hat. Cognitive Functional Therapy heißt das Ganze. Unter anderem auch in Deutschland, dann eben englische Kurse. Und da geht es eben darum, nicht so sehr einzelne, ja, ich würde jetzt mal sagen, klassische Krankheiten zu behandeln, wie chronische Rückenschmerzen, so wie wir es kennen, auf einer strukturellen Ebene, sondern sich den Menschen ein bisschen mehr vom Ganzen anzugucken und eben biopsychosozial zu behandeln, also auch die kognitive Ebene, deswegen auch Cognitive Functional Therapy mit reinzunehmen. Da geht es dann um so Sachen wie klassisch Fragen sind, wovon hält dich dein Schmerz ab in deinem Leben, was würde dich wieder glücklich machen, was vermisst du, was sind Ziele eben auf solchen Ebenen, und dann auch in die Richtung mit zu behandeln. Nicht als einziges, aber dass das eben auch ein Teil davon ist. Und da gibt es im Internet auch ganz schöne Veröffentlichungen, wo das sehr gut nochmal als Konzept zusammengefasst ist und wo man auch so schöne Flow-Diagramme als Übersicht findet, was man da für Schritte durchläuft, um das vernünftig zu machen.
Ja, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall mal in die Shownotes unten reinpacken.
Suche ich raus.
Bitte darum. Aber vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie dann damit ungefähr gearbeitet wird. Oder kann man das jetzt so zusammenfassen oder ist das jetzt, würde das den Rahmen sprengen?
Man kann es mal kurz versuchen. Ich gebe mein Bestes, es nicht sprengen zu lassen. Also man fängt eigentlich am wichtigsten mit einer sehr, sehr ausführlichen Anamnese an. Ich glaube, das ist was mittlerweile auch nach Deutschland so ein bisschen übergeschwappt ist, dass man da einen größeren Fokus drauf legt, als man es früher getan hat, weil eben die Tests, die wir in der Physiotherapie benutzen, nicht ganz so valide sind, wie wir es früher mal gehofft hatten, würde ich jetzt einfach sagen. Und also man versucht über die Anamnese schon eine sehr klare klinische Hypothese zu erreichen. Man fragt also ganz viele Dinge ab, abgesehen von den klassischen Symptomen, eben auch so Sachen wie, wann hat's angefangen? Gab es ein großes Ereignis im Leben zu der Zeit? Selbst wenn man dem vielleicht nicht so viel Bedeutung beigemessen hat, aber ist man irgendwie umgezogen? Hat man jemanden verloren? Hat man den Job gewechselt? Hat sich was im Freundschaftlichen verändert? Hat man sich einen neuen Hund angeschafft? Was auch immer. Also da kann alles Mögliche eine Rolle spielen, was man eben vielleicht auch gar nicht so im ersten Moment erwarten würde, dass das relevant ist. Und dann teilt man Patienten in chronisch und nicht chronisch ein. Auch das ist, glaube ich, was allseits bekannt ist, also nichts wirklich Neues. Und dann geht man aber auch noch mal weiter in der Schmerzunterteilung. Ich glaube, das würde jetzt fachlich so ein bisschen den Rahmen sprengen, da noch tiefer reinzugehen. Aber die Ursachen des Schmerzes liegt es eher auf einer neurologischen Basis, also sind Nerven involviert, oder liegt es eher daran, dass man sich an Schmerz, ich sage jetzt einfach mal, gewöhnt hat und das Gehirn so sehr gelernt hat, Schmerzen zu produzieren und man selber so daran gewöhnt ist, dass eigentlich der Schmerz selber das Hauptproblem ist und gar nicht mehr die ursprünglich sehr wahrscheinlich vorhandene Ursache, auf die man das oft schiebt oder von der man oft denkt, dass es der Grund ist.
So die Sprunggelenksverletzung von vor 30 Jahren, genau, oder so.
Obwohl das Sprunggelenk selber mittlerweile auf struktureller Ebene wieder ausgeheilt ist oder zumindest so weit geheilt ist, dass es eigentlich keine Probleme mehr machen sollte, kann man immer noch Schmerzen empfinden, die dann auch ganz genauso wehtun wie früher auch. Also im Empfinden ändert sich da nichts, aber die Ursache ist eben, hat sich verschoben oder verlagert. Ja. Und das versucht man eben schon in der Anamnese rauszufinden. Und dann macht man natürlich trotzdem auch noch klinische Tests, so wie man das erwarten würde. Man guckt sich die Beweglichkeit an, man schaut sich sogenannte funktionelle Bewegungen an. Das heißt zum Beispiel, fragt man den Patienten, wann merken sie diese Verletzung oder wann haben sie das Problem hauptsächlich? Und wenn dann jemand sagen würde, beim Fensterputzen oder beim Spazierengehen oder beim Joggen, dann guckt man sich eben genau die Bewegung an, die bei dem Patienten relevant ist. Also das ist jetzt nichts, was man immer das Gleiche macht, sondern das ist immer, das erfährt man dann über dieses Erstgespräch. Das ist auch eine gute Anhaltspunkt, um sogenannte Retests zu machen. Also wenn man dann behandelt hat, dass man sich diese Bewegung wieder anguckt, um zu gucken, hat das jetzt einen Effekt gehabt? Hat das einen langfristigen, kurzfristigen Effekt? Genau. Und dann, nachdem man die Tests gemacht hat, damit versucht man seine Hypothese eigentlich nur zu bestätigen, mehr als dass man jetzt wirklich noch sehr viel Neues rausfindet. Und dann geht man auch relativ schnell in die ersten Behandlungskonzepte über. Und wichtig ist eben immer diese laufende Re-Evaluation. Schwierige Wörter, soll ich nicht Deutsche halten. Um eben zu gucken, ob das, was man tut, bei dem Patienten auch anschlägt. Denn auch das ist was, was man jetzt nicht pauschal sagen kann. Die eine Therapie funktioniert für jeden, der eine Sprunggelenksverletzung hat. Und da muss man sich einfach selber immer wieder kontrollieren. Genau.
Und du hast eben gesprochen von Behandlungskonzepten. Heißt, ich habe jetzt fürs Sprunggelenk, habe ich dann wie so ein Behandlungsschemata, was ich wie von nach einer OP mitkriege, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, man versucht sich da möglichst frei von zu machen. Man versucht immer eine Mischung eigentlich aus passiven und aktiven Behandlungen zu kombinieren. Oft geht's darum, auch den Menschen gut kennenzulernen, zu gucken, wie er darauf reagiert. Das kann man gut mit passiven Maßnahmen machen, Mobilisationen, Dehnungen, aber auch Wahrnehmungsübungen, also zum Beispiel soll der Patient sich sehr darauf konzentrieren, wie sich das für ihn anfühlt, vielleicht auch mal die Augen schließen und sich auf seine innere Wahrnehmung eben mehr zu fokussieren. Aber dann geht es auch immer darum, dem Patienten seine Eigenständigkeit zu geben, denn das ist eigentlich immer das Ziel, dass die Leute selber für sich und ihre Gesundheit verantwortlich sind. Da kann man so gut sein, wie man möchte. Ich werde nie irgendwen heilen können. Ich wünschte, ich hätte diese magischen Hände, von denen alle immer reden. Aber ich wäre in der Karibik und nicht hier und würde die Leute einfliegen lassen. Also ich fürchte, das hat keiner von uns so gerne, wie es hätten. Also es geht immer darum, dem Patienten eine Eigenverantwortung mitzugeben, aber ihn auch dafür auszurüsten, dass er eben dazu in der Lage ist. Und da sehe ich eigentlich unseren Hauptjob, also den Patienten.
Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau, Hilfe zur Selbsthilfe trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, man hat immer einen aktiven Teil und das können manchmal ganz, ganz kleine Sachen sein. Es können größere Übungen sein, das kann anstrengend und schwitzig sein, das kann aber auch einfach nur in Anführungszeichen eben eine Wahrnehmungsgeschichte sein, die dann nicht anstrengend ist auf Schwitzebene, aber doch geistig eine große Herausforderung sein kann.
Das klingt alles sehr spannend. Was ist denn jetzt, wenn die Hörer sich da mehr informieren wollen? Wo kann man denn jetzt einfach mal, man sagt, okay, ich hau das jetzt mal in Google rein. Was muss ich denn eingeben, damit ich denn mal so eine grobe Information finde? Und was ist, wenn jetzt Leute sagen, oh, da möchte ich mehr lernen, aber ich habe keinen Bachelor und ich möchte jetzt auch nicht den Bachelor machen, um dann erst deinen Master machen zu können, sondern gibt es denn auch da die Möglichkeit, das irgendwie schon mal zu lernen?
Ja, gibt's tatsächlich. Also ins Internet, in Google würde ich einfach mal reinhauen, Peter O'Sullivan und Cognitive Functional Therapy. Google Scholar bietet sich da wahrscheinlich mehr an, weil man weniger, ja, ich sag mal, Werbung und so weiter bekommt und mehr wirklich klinisch relevanten Input.
Kriegt man das auch auf Deutsch oder ist das alles auf Englisch?
Alle mir bekannten Quellen sind auf Englisch, aber ich bin mir relativ sicher, dass es Leute gibt, die bestimmt mal irgendwie Blogs darüber verfasst haben. Ich kenne jetzt tatsächlich nichts, weil der ganze Master auf Englisch war und deswegen
ich da nicht geguckt
habe. Ich war dann so dran gewöhnt, dass es einfacher war. Ich musste die Klausuren ja auch alle auf Englisch schreiben. Da hat sich das nicht gelohnt, das irgendwie zu übersetzen. Und dann gibt es ein Fortbildungszentrum in Deutschland und ich habe dir davon erzählt, mir fällt der Name gerade selber nicht ein. Wenn man aber Wim Dankertz googelt oder eben CFT Fortbildung Deutschland, da müsste man eigentlich drauf kommen, sind die einzigen Anbieter. Das heißt, das kann man ganz normal als Fortbildung machen. Man kann, soweit ich weiß, so einen Übersichtskurs machen, aber man kann auch detaillierter Kurs 1, 2, 3 machen. Da gibt's also verschiedene Stufen und da reicht es, Physiotherapeut zu sein, wie auch immer man die Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert hat. Das ist da völlig irrelevant. Das heißt, da gibt's ganz einfache Möglichkeiten und die haben auch deutsche Informationen auf der Website. Der Kurs selber findet aber auf Englisch statt, da der gute Wim Belgier ist und kein Deutsch spricht.
Okay. Wie ist dein Englisch? Ist das gut zu verstehen? Und wenn jetzt einer sagt, boah, also mein Englisch gerade in Physiotherapie ist jetzt nicht der Burner, ich kann mich gerade so verständigen, aber macht es dann auch Sinn, diesen Kurs zu machen? Oder sollte man sich noch mal ein bisschen mehr in die englische Physiotherapie einarbeiten?
Also ich denke, dass natürlich braucht man eine Basis an Englisch, sonst macht es keinen Sinn. Also wenn das ich jetzt kein Wort spreche, dann definitiv nicht. Man braucht aber absolut keine tiefen fachlichen Begriffe. Er ist jemand, der sehr gerne, ich sage jetzt auch mal, Geschichten erzählt, also das Ganze sehr plastisch macht. Er bringt sehr viele Beispiele und es geht ja eben genau nicht um einzelne, ganz spezifische Techniken, sondern mehr um ein Konzept im Ganzen, in dem man dann auch seine schon bereits erlernten Techniken integrieren kann. Aber es geht mehr um die Herangehensweise, die Art und Weise zu denken und die Art und Weise zu analysieren, als um einzelne spezifische, hochfachliche Dinge. Also er bringt mal Studien über Begründungen, warum er denkt, dass es sinnvoll ist. Wir hatten Dinge wie häufig erleiden Leute nach einem Auffahrunfall eben so eine klassische Schmerzsymptomatik im Schulter-Nackenbereich und wie ist das zum Beispiel, das fand ich eine Sache, die ich hängen geblieben ist, weil ich sie sehr spannend fand. Wie ist es in verschiedenen Ländern? Also wie viele von den Leuten werden behandelt nach einem Jahr in verschiedenen Ländern? Und da findet man ganz extreme Unterschiede, je nachdem, als wie dramatisch das in der Gesellschaft aufgenommen wird. Also in westlichen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Belgien oder in Amerika, ist ein Auffahrunfall eine doch eher dramatische Sache. Jeder fragt danach direkt, oh Gott, und wie geht's dir? Und musstest du ins Krankenhaus? Und auch bei der Versicherung wird man immer wieder darauf hingewiesen, lieber zu früh ins Krankenhaus zu gehen als zu spät, weil man sonst Folgeschäden nicht bezahlt bekommt. Und in anderen Ländern, gerade in nördlicheren Gegenden, Alaska war, glaube ich, da, oder Island, das weiß ich gar nicht so genau, müsste ich nochmal nachschauen, ist es gar nicht so üblich, überhaupt da irgendwie Behandlungen für zu haben. Und viel weniger Leute werden auch behandelt bei gleichen Autounfallzahlen. Also viel geht eben auch über die Wahrnehmung, wie schlimm etwas ist. Also wenn ich mir sage, das ist total dramatisch, empfinde ich mehr Schmerzen. Oder jemand, der sich einen Finger schneidet, der vielleicht irgendwie, sagen wir mal, einen Brotjob hat, empfindet das wahrscheinlich sehr viel weniger schlimm als jemand, der hauptberuflich Klavier oder Geige spielt, der wirklich extrem auf seine Hände und auf ganz extremes Fingergefühl angewiesen ist. Für den ist es natürlich viel dramatischer. Die Wahrscheinlichkeit, dass der mehr Schmerzen hat, sind deswegen auch größer.
Abgesehen davon, dass es vielleicht nicht nur dramatischer ist, wissen wir ja auch heute, dank zum Beispiel Mosley und Butler, dass die Leute, die Geige spielen, in ihren Fingern einfach viel mehr Wahrnehmung haben als auf der anderen Seite.
Ja.
Und allein das ist ja schon sehr spannend. Also jetzt nicht mal im Vergleich zu anderen Leuten, aber der Vergleich rechts-links ist schon enorm. Ja, also das ist viel größer abgebildet auf unserer Karte im Gehirn, als es bei, sag ich mal, normalen Menschen ist, die jetzt kein Instrument spielen.
Keine Profimusiker sind.
Genau. Oder im Vergleich zur anderen Seite. Also das finde ich auch immer sehr faszinierend. Okay, es ist ja ein Riesenthema und es ist mega spannend. Schneidet sich dann bestimmt auch wieder immer wieder mit Mosley und Butler?
Auf jeden Fall. Die haben ja auch schon zusammengearbeitet. Es gibt, glaube ich, auch gemeinsame Publikationen. Die kennen sich auf jeden Fall untereinander. Also die wohnen ja alle in Australien, da im schönen Land dieser Welt. Ja, also die sind sich da nicht fremd. Die korrespondieren und die tauschen sich aus. Und die Grundkonzepte sind gleich. Vielleicht ist die Ausführung dann nicht immer exakt identisch. Ja. Aber das Grundverständnis, da sind die sich auf jeden Fall einig.
Ja, also man sieht es auch immer wieder. Es gibt auch immer mal wieder Studien, die sie zusammen erstellen. Ja, sollte es hier eigentlich auch mehr geben, finde ich, dass mehr Leute zusammenarbeiten. Ja, dann kommen wir mal zu deinem jetzigen Leben. Du hast mich ja leider wieder verlassen, was mich ja immer noch ein bisschen traurig stimmt. Was machst du denn jetzt? Warum hast du mich denn verlassen?
Ja, also ich habe dann 1,5 Jahre, haben wir, glaube ich, zusammengearbeitet. Und so nach einem guten Jahr war mir langsam irgendwie, wurde mir so klar, so wie mein berufliches Leben jetzt gerade ist, ist es nicht zufriedenstellend für mich, sage ich einfach mal. Macht mich persönlich einfach nicht so glücklich, wie ich es gerne wäre im Job. Das hatte verschiedene Gründe. Hauptsächlich den Hintergrund, dass ich sagen würde, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin in dem, was ich so physiotherapeutisch tue. Natürlich ist bei jedem immer Luft nach oben und Weiterentwicklung ist auf jeden Fall ein großer Teil des Jobs. Aber ich hatte das Gefühl, das Wissen, was ich bisher mir angeeignet hatte, schon nicht richtig anwenden zu können. Einfach aufgrund des Systems, in dem wir hier arbeiten müssen, dass wir 15 bis 20 Minuten pro Patient haben. Und in 15 bis 20 Minuten überhaupt nur ein vernünftiges Erstgespräch zu machen, ist eine Herausforderung. Ja. Geschweige denn, die Leute adäquat darüber aufzuklären, was denn die Ursprünge dieser Probleme, Symptome sein können. Und ihnen dann auch noch wirklich hilfreiche Mittel an die Hand zu geben, damit selber umzugehen. Das alles erfordert wahnsinnig viel Zeit.
Zumal sie ja dann auch meistens noch erwarten, irgendwie angefasst zu werden in diesen ersten 15 Minuten. Wobei, wir haben jetzt 25 Minuten.
Aber selbst das ist ambitioniert. Das ist
zu knapp. Ja. So, das haut nicht hin.
Und ja, auch das finde ich eigentlich ein wichtiger Teil, die Leute anzufassen, weil es eben Vertrauen schafft, weil das eine Erwartung erfüllt. Und auch das ist wichtig für ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut. Und dagegen spricht auch nichts. Aber es ist eben zu knapp, das alles da reinquetschen zu wollen. Und dann ist irgendwann die Effizienz und leidet darunter einfach extrem. Und ich hatte halt oft das Gefühl, abends nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe mich abgerackert, ich habe alles getan, was ich konnte. Und trotzdem bin ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis und trotzdem weiß ich, ich hätte meinen Patienten besser helfen können mit all dem Wissen, was ich habe. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeiten im System dazu und das ist natürlich einfach super frustrierend. Das war so das eine. Und das zweite war, dass ich trotz der Information immer noch den gewissen Wissensdurst in mir habe, zu sagen, ich will noch tiefer gehen, ich will noch mehr verstehen, was sind wirklich die Ursachen auf kleinster Ebene für Krankheiten, was passiert da in unserem Körper und können wir nicht noch mehr in Richtung Ursachenbehandlung und weg von symptomatischen Geschichten gehen, als wir es jetzt schon tun. Also mein Master ging schon extrem in die Richtung zu sagen, okay, ich will jetzt aber nicht nur das Zwicken hier auf lokaler, struktureller Ebene behandeln, sondern eben gucken, wo kommt's her, warum empfinde ich das überhaupt und was kann ich gegen die Ursachen machen. Und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, aber noch sehr weit entfernt vom Endziel. Nicht nur physiotherapeutisch, sondern überhaupt in der Medizin weltweit, aber auch in Deutschland im Speziellen. Und das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, okay, so sehe ich mich nicht in 10 Jahren arbeiten und jetzt bin ich noch jung und ungebunden. Und wenn ich nochmal was Neues machen will, dann nochmal weiter, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich mich entschieden, den Vollzeitjob fürs Erste an den Nagel zu hängen, nochmal zurück zur Uni zu gehen, studiere jetzt Biochemie im Bachelor, wie gesagt, in Frankfurt an der Goethe-Uni und habe mich parallel selbstständig gemacht. Ich mache immer noch Physiotherapie, aber eben auf rein privater Basis, weil ich dann einfach von diesem ganzen zeitlichen Konzept mehr die Möglichkeiten habe, auch wirklich das zu machen, was ich unter guter Physiotherapie verstehe.
Und wie lange geht bei dir eine Einheit?
Also
angenommen, ich komme jetzt mit 10 Mal KG auf Privatrezept zu dir.
Dann sind es 10 Mal mindestens 30 Minuten, aber es ist möglich, das Ganze nach oben hin zu erweitern. Beim ersten Mal sind es 45 Minuten. Und dann ist es ein bisschen nach Absprache und auch nach Fall. Nicht jeder braucht jetzt für jede Behandlung eine Stunde. Auch das ist übertrieben. Da kommt es wirklich auf den Schweregrad an. auf die Vorgeschichte, ob es Komorbiditäten gibt, also ob es mehrere Krankheitsbilder aufeinandertreffen oder ob ich jetzt wirklich in Anführungszeichen nur meinen Finger gebrochen habe, dann muss ich jetzt nicht zweimal die Woche eine Stunde dran rumtherapieren.
Ja.
Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich habe seit Jahrzehnten Schmerzen und ich habe zusätzlich noch einen akuten Unfall, ich hatte eine Operation, ich habe diverse andere Erkrankungen, dann kann es Sinn machen, auch wirklich eine Stunde jedes Mal zu behandeln.
Okay. Läuft dann noch Absprache mit dem Patienten?
Genau.
Okay. Und heißt, du machst dann wahrscheinlich auch am Anfang immer so einen kleinen Behandlungsvertrag?
Genau.
Wie auch eine Honorarvereinbarung?
Genau.
Okay. Ja, und wo kann man dich denn finden als Patient?
Ja, ich habe eine Internetseite tatsächlich. Einen Dank an meinen Freund, der sich da sehr viel Mühe mitgegeben hat. Unter ac-physio.de, ac für Annika Kost und dann -physio.de findet man mich und kleine Vorstellung von dem, was ich so mache. Ich mache das Ganze ausschließlich als Hausbesuch. Das ist, glaube ich, immer noch mal eine ganz wichtige Information. Ich habe keine eigenen Praxisräume, weil ich eben zeitlich mich viel auch auf diesen Bachelor konzentrieren muss. Das Abi ist doch jetzt ein paar Jahre her. Und man merkt, man muss ein bisschen Energie reinstecken, ganzen Abiturienten mithalten zu können, für die Chemie, Physik und Mathe noch ganz aktuell sind. Und wenn ich mich dann vor irgendwelche Ableitungen setze, dann ist das doch ein bisschen anstrengender, mich wieder reinzudenken. Aber es macht Spaß und es klappt nur, Räume sind zu viel des Guten. Das wäre mehr, als ich schaffen würde.
Ja, würde dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen den finanziellen Rahmen sprengen. Ich meine, wir sprechen von Frankfurt, einer mit der teuersten Städte in ganz Deutschland. Da würde ich jetzt halt auch nicht sagen, ach ja, da miete ich mir mal und bin mal so ein bis zweimal in der Woche vielleicht mit Patienten da drin.
Genau, ne? Das rechnet sich einfach leider nicht. Wär super, hätte ich gerne, würde ich super gerne machen. Wenn ich mal ein sinnvolles Angebot oder eine Möglichkeit habe, mich irgendwo stundentechnisch einzumieten, würde ich das bestimmt auch wahrnehmen. Aber in Frankfurt, in der Stadt, da was Bezahlbares, dass da auch am Ende noch genug hängen bleibt. Denn es macht natürlich auch keinen Sinn, für irgendwie 2 Euro Gewinn in der Stunde zu arbeiten. Das kommt ja vorne und hinten nicht hin. Dann wäre das eine Option. Also wer da ein Angebot hat, immer gerne her damit. Aber so lange, bis ich da irgendwas gefunden habe, mache ich das als Hausbesuch. Aber auch das ist nicht schlecht, denn die Leute sollen ja auch lernen, zu Hause eben die Dinge umzusetzen. Und wenn man zu Hause ist, kann man das eben direkt gut anpassen an die Möglichkeiten, die man da vor Ort findet.
Das dachte ich mir nämlich auch. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist, dass einfach nicht nur dieses direkt zu Hause Umfeld da ist mit hier und dort kann ich es anwenden in den und den Räumlichkeiten, sondern auch vielleicht so ein bisschen mehr, ich fühle mich wohl und ich fühle mich im Sinn auch irgendwie geborgen jetzt während der Behandlung, als es manchmal in manchen Physiopraxen der Fall sein kann. Also man ist vielleicht auch so ein bisschen freier, wenn der Physiotherapeut zu einem nach Hause kommt, als wenn man jetzt in die Praxis geht und es eigentlich eher so das Zuhause des Physiotherapeuten ist.
Ja, das stimmt. Es ist weniger Gewusel. Also so sehr ich unser Chaos in der Praxis, in der wir gearbeitet haben, mag, weil ich einfach gerne um Menschen rum bin und ich Trubel genieße.
Klingt jetzt so, als wäre es voll der Chaoshaufen.
Ja, aber es geht gar nicht um Chaos, aber mit 8 Therapeuten und einer Anmeldekraft und dann in den entsprechenden Patienten plus Freitrainierenden ist einfach viel los. Das heißt gar nicht unbedingt Chaos, aber auch geordnet viel los ist für mich immer ein bisschen Trubel. Aber das ist natürlich nicht für jeden was. Und wenn man versucht, sich auf sich zu konzentrieren und manchmal auch Dinge erzählt, die einem jetzt vielleicht gar nicht so leicht fallen, dass jemand Fremden sind. Am Anfang ist man ja nun mal fremd mit der anderen Person. Ja, so zu offenbaren, dann hat man natürlich zu Hause in seiner gewohnten, sicheren Umgebung da bessere Möglichkeiten, sich zu öffnen. Und das hilft natürlich für die Therapie enorm, wenn man wirklich weiß, woran arbeiten wir hier, was belastet einen, was ist vielleicht ein wichtiges Thema, was da Einfluss auf Symptome hat.
Ja. Kann auch erstmal, glaube ich, in den ersten paar Minuten so ein Gefühl von so ein bisschen Kaffeeklatsch haben, ne? Also wenn du dich dann mit den Personen da hinsetzt, einfach erstmal an Tisch oder so und dann einfach mal redest, dann kommt vielleicht auch eher so ein kleiner Flow rein, als es sonst der Fall sein würde, ne?
Das auf jeden Fall, ja. Also ich habe da bisher eigentlich eher positive Erfahrungen mitgemacht. Ich empfinde das jetzt nicht irgendwie als schlechter oder irgendwie weniger effektiv, als es in der Praxis ist, ganz im Gegenteil. Insofern, ja, ich habe am Anfang mir Gedanken gemacht, ob es ein Problem ist mit den Hausbesuchen, aber mittlerweile bin ich da eigentlich sehr überzeugt von, dass das in keinem Fall schlechter ist. Auch jetzt nicht viel besser, aber auch eben nicht schlechter.
Was waren denn deine Befürchtungen zu Beginn?
Ja, was sind die Befürchtungen? Überhaupt genug Reichweite aufzubauen, um genug Patienten zu haben. Und das ist auch immer noch nicht so, dass ich sagen würde, da bin ich an meinen Grenzen angekommen. Aber ich denke, das ist ein wachsender Prozess und das ist ja auch irgendwie Teil von so einer Selbstständigkeit.
Ja.
Ist eben nicht so, dass man morgens zur Arbeit kommt und man hat den Plan voll und eine nette Maren kümmert sich um alles, sondern auf einmal ist man für alles selber verantwortlich.
Sie wird diesen Podcast wahrscheinlich nie hören, aber vielleicht kann man es ihr ja weitertragen und sie wird sich sehr freuen.
Ich vertraue dir da, dass du das weitergibst. Man muss sich um viel mehr kümmern, man muss auch rechtlich im Hintergrund und mit Behörden und Abrechnungen und so, da ist einfach doch mehr bürokratischer Aufwand, als man es annimmt, wenn man nur in Anführungszeichen als Physioarbeit seinen Patienten vor die Tür gesetzt bekommt oder schon nach hinten geschickt bekommt und dann einfach seinen eigenen Job macht und wieder geht. Also das war schon eine Herausforderung, ist es auch immer noch. Das waren eigentlich so die Ängste, dass es eben nicht klappt, mich damit zu finanzieren, dass die Leute mich blöd finden, was man sich halt so vorher überlegt, ja, dass sie nicht zufrieden sind. Das macht natürlich keinen Sinn, all die Gedanken, denn ich habe ja auch davor schon als Physio gearbeitet und es gibt natürlich immer mal Leute.
Ja, das fand ich echt scheiße, muss ich
nichts anderes habe ich von dir erwartet. Nein, es gibt natürlich immer Leute, mit denen man nicht unbedingt auf einer Wellenlänge ist, aber man hat dann in der Praxis eben das, die Möglichkeit zu sagen, hier, das klappt einfach nicht zwischen mir und wem auch immer und kann das dann an Kollegen im Zweifelsfall mal abgeben oder tauschen. Das ist ja dann auch für alle Beteiligten einfach besser und sinnvoller. Die Möglichkeiten habe ich jetzt halt einfach nicht.
Entweder musst du durch oder du sagst halt so, suchen sich bitte einen anderen.
Genau, oder? Also im schlimmsten Fall würde ich das auch machen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung und ist auch Teil des Jobs, sich auf verschiedene Persönlichkeiten einzulassen. Also ich sehe das eher als Herausforderung.
Okay, dann haben wir jetzt eigentlich dein aktuelles Leben. Also sind wir mal up to date, ne?
Ungefähr, ja, würde ich auch sagen.
Also das Wichtigste, wie schauen denn deine Zukunftspläne aus? Gibt es Zukunftspläne? Und die klassische Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, sehr gute Frage. Es gibt Zukunftspläne mehr, als man in einem einzelnen Menschenleben erfüllen kann, glaube ich. Die wechseln auch noch. Also so richtig festgelegt bin ich da noch nicht. Ich habe unfassbar viele Ideen, was ich alles machen könnte mit dem Studium, mit meinem Leben grundsätzlich. Kommt drauf an, wie realistisch die Pläne sein müssen und wie sicher ich mir sein muss mit der Umsetzung.
Also woran ich mich erinnern kann, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du eigentlich direkt gesagt, so, ich sehe mich an der Uni. Ich sehe mich irgendwie als Dozent und ich sehe mich irgendwie auch noch als Physio, aber ich sehe mich auch vor allem in der Forschung. Also das waren so die 3 Sachen, die an mir hängen geblieben sind irgendwie.
Ja, also das ist auch alles 3 noch aktuell, was da eigentlich immer wechselt, ist so der Schwerpunkt, wo ich mich am meisten Stunden energietechnisch, sage ich jetzt einfach mal, sehe. Deswegen lege ich mich da mittlerweile einfach gar nicht mehr drauf fest. Ich kann mich irgendwie in allen 3 sehen und wie ich das dann zusammensetze, sehe ich dann. Zurzeit, jetzt gerade aktuell, ist meine größte Faszination tatsächlich mehr in einer, ja, gar nicht so Physio, aber eher in einer Heilpraktiker-Geschichte, dass ich...
Mit Globuli.
Nee, auf keinen Fall. Ich wollte ja mehr so Richtung Wissenschaftlichkeit und so, nicht weg davon. Mehr so, ja, in Amerika gibt es das mittlerweile mehr. Da gibt es eine Facharztausbildung zum Thema Lifestyle Medicine. Da geht es darum, dass man eben durch Lebensstilinterventionen dazu kommt, dass Leute ihre Gesundheit wieder wirklich komplett selber in die Hand nehmen und Krankheiten vor allem präventiv behandeln, also vorbeugen, dass es gar nicht erst entsteht, aber auch Krankheiten, die bereits im Anmarsch sind, ja, davor zu bewahren, schlimmer zu werden. Da geht es um Geschichten wie Prädiabetes oder Diabetes Typ 2. Da geht es um Sachen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Arteriosklerose, also all diese Demenz, all diese Volkskrankheiten, von denen jeder auch irgendwie schon mal gehört hat. Also das ist ja für niemanden so komplett neu, aber trotzdem wissen die wenigsten Leute, was genau das heißt, was passiert in unseren Körpern da, woher kommt das, warum kriegen manche Leute das und manche nicht. Was für eine Rolle spielen Gene dabei? Und tatsächlich ist die Antwort gar nicht so viel, wie man denkt oder
Sich wünscht wahrscheinlich.
Ja, das ist was, worauf man so schön schieben kann. Da ist man natürlich wieder aus der Verantwortung. Ich bin aber der Meinung, dass Gene auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber nicht so eine große, wie man annimmt, weil 2 Leute mit der gleichen genetischen Prädisposition, sagt man, also der gleichen genetischen Wahrscheinlichkeit, irgendeine Krankheit zu entwickeln.
Sprich Zwillinge eigentlich so?
Ja, zum Beispiel eineige. Müssen nicht unbedingt beide die Krankheit entwickeln. Also selbst wenn jetzt, sagen wir mal, du und ich ein Gen für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt haben oder für Demenz, heißt es nicht, dass wir beide definitiv an einen dieser Krankheiten erkranken, sondern nur, dass es Gene gibt, die das fördern, dass das entsteht. Aber ob diese Gene jemals sozusagen abgelesen und vervielfältigt werden, das hängt davon ab, was für ein Lebensstil wir pflegen. Also da gibt ganz viel Forschung in die Richtung gerade, das ist dann Epigenetik. Also einmal gibt es ja die Forschung in der Genetik, das ist, was für Gene haben wir, was für Mutationen, welche Gene sorgen eben für welche Krankheiten unter anderem oder für welche Proteine und so weiter. Und dann gibt es aber jetzt mittlerweile einen Forschungszweig, der darüber geht, wer oder was in Anführungszeichen entscheidet denn, welches Gen jetzt abgelesen und gebraucht wird und welches nicht? Und woher weiß eine Zelle, ist sie jetzt eine Leberzelle und braucht dementsprechend irgendwie Insulin oder bin ich eine Nervenzelle und brauche Neurotransmitter? Mhm. Denn grundständig kommen wir ja alle aus der gleichen Embryonalzelle, alle Unterzellen. Und das ist eben die Epigenetik oder wie ich im Ärzteblatt mal so schön gelesen habe, der Dompteur der Gene. Das finde ich eine sehr passende Beschreibung. Also die entscheiden sozusagen, was genau in welcher Zelle passiert und warum. Und darauf haben wir eben über unseren Lebensstil einen ganz, ganz großen Einfluss. Mhm. Deswegen finde ich das ein ganz spannendes Feld der Medizin, weil es eben den Patienten die Selbstständigkeit wiedergibt. Und das finde ich wichtig.
Sprich, du machst ein Studium und lernst in diesem Studium, wie du den Patienten zu einem besseren Lifestyle wieder hinbringst. Kann man das so zusammenfassen?
Nee, leider nicht. Ich lerne mehr die Ursachen. Also ich lerne, was genau passiert im Körper. Biochemie ist eigentlich wirklich so diese Zusammensetzung. Ich sage immer, man betrachtet die Biologie aus der Lupe der Chemie oder aus der Sichtweise der Chemie. Das heißt, ich schaue mir eigentlich biologische, nicht nur natürlich, ich mache auch Mathe und Physik und so Zeugs, aber
nee, ich rede jetzt von dem Studiengang in Amerika, den du eben angesprochen hast.
Ach so, das ist eine Facharztausbildung, also kein Studium, sondern so, wie dass man irgendwie innere Medizin als Facharzt hier in Deutschland macht oder Kardiologie oder Neurologie und so gibt es da eben diese Facharztausbildung. Ja, das ist an der Uni angebunden, aber du machst hauptsächlich eben so wie hier in Deutschland auch, arbeitest du ganz klassisch eben in dieser Fachrichtung, veröffentlichst im Zweifelsfall auch als Vorträge, bildest dich eben in dem Gebiet weiter und bist dann Facharzt dafür.
Ja. Ah, okay. Schade, dass es sowas noch nicht hier gibt. Und ich finde, sowas sollte es auch nicht nur für Ärzte geben, sondern und auch gerade hier in Deutschland sind wir Physios ja eigentlich erstmal hauptverantwortlich bisher für sowas.
Zumindest was das Thema Bewegung angeht. Ja. Also es gibt eigentlich so die drei großen Säulen der Lebensstilintervention, würde ich es jetzt mal so nennen, oder vielleicht auch vier, aber eher drei, sind Bewegung. Das ist ganz klar unser Fachgebiet, weil wir eben den medizinischen Hintergrund haben und die Bewegungsausbildung. Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel einem klassischen Personal Trainer haben wir einfach diesen medizinischen Background. Die zweite Säule ist Ernährung, auch ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Da haben wir als Physios nicht genug Ahnung, zumindest nicht in der Form, in der wir heutzutage unterrichtet werden. Ich denke, ist was man gut integrieren könnte. Aber um das machen zu müssen, müsste man es auch integrieren. Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel dem nicht gewappnet, obwohl ich mich schon sehr, sehr viel in die Richtung eingelesen habe. Ich würde da nochmal eine Ausbildung machen, wenn ich das machen möchte. Und das dritte ist Stressmanagement. Also nicht mal Stress zu reduzieren. Ich finde, das ist ein unrealistisches Ziel in der heutigen Zeit, zu sagen, ich habe jetzt einfach keinen Stress mehr. Also das schaffen wir alle nicht. Aber wie du schon sagst, genau, lernen, damit umzugehen, lernen zu wissen, was mache ich, wenn ich merke, mir wächst alles über den Kopf. Was habe ich für Möglichkeiten im Alltag? Kleine Veränderungen, die dann doch größere Wirkung haben, als man denkt. Also da geht es nicht darum, man darf nichts mehr machen, was einem Spaß macht. Da geht es nicht darum, man muss seinen Job kündigen, weil man eine 60-Stunden-Woche hat. Sondern es geht wirklich darum, wie lerne ich mit meinem Leben umzugehen, mehr oder weniger, dass mein Körper damit klarkommt und nicht irgendwie man ihn schneller verbraucht, als es einem lieb ist.
Ja, und da können wir als Physio aber auch wieder ein bisschen einsteigen. Also ich meine, zumindest wer sich mit der relativ neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt, kann auf jeden Fall seinen Patienten dort helfen. Das sind ja diese Coping-Strategien,
ganz genau,
von denen wir immer wieder sprechen und die man auch gut bei O'Sullivan und auch bei Mosley eigentlich lernt. Die lernt man im Schmerzmanagement und somit auch kann man die eigentlich sehr gut aufs Stressmanagement eigentlich anwenden.
Also auf jeden Fall.
Da fallen mir halt, da habe ich im letzten Podcast auch schon mit Robin gesprochen über diese DIMS und SIMS, also Danger in Me und Safety in Me. Und alles, was mir Sicherheit gibt, vermindert natürlich mein Stresslevel.
Definitiv,
Und alles, was Gefahr für mich auslöst, erhöht natürlich mein Stresslevel. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, oh Gott, ich muss jetzt noch meinen Keller ausmisten, dann kann es mir passieren, dass ich ein unendlich hohes Stresslevel kriege, weil ich diesen Keller vor mir sehe und mir denke, oh Gott, der ist halt komplett zugestellt.
Ja.
Wohingegen eine Runde Gassi gehen mit dem Hund einfach auch eine große Sicherheit in mir wieder auslösen kann und diesen ganzen Stress erstmal senken kann, dass ich sage, okay, dann gehe ich halt, ich muss den Keller irgendwann ausmisten, ich komme nicht drum herum, aber dann gehe ich vielleicht erstmal eine Runde Gassi und danach miste ich aus. Ja. Oder in der Pause gehe ich mit dem Hund Gassi.
Genau.
Also irgendwie sowas. Das kann man, glaube ich, auch gut mit einem vernünftigen Physio lernen.
Auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Ich denke auch, ein evidenzbasiertes Toolkit an Stress- und Entspannungstechniken. Also da reden wir über Sachen wie PMR, progressive Muskelrelaxation, heißt das Ganze auf Fachdeutsch.
Wird aber ja auch in vielen Kursen mittlerweile angeboten.
Genau, auch so Sachen wie Achtsamkeitstraining, da finde ich immer, muss man ein bisschen die Grenze zum Esoterischen bewahren. Nicht, dass ich was gegen Esoterik hätte, jeder soll da machen, was er möchte, aber ich denke, wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, dann sollte man da seine persönliche Grenze kennen oder ja, das eben ganz klar deutlich machen, dann ist es auch wieder völlig in Ordnung. Aber da gibt es super viel Potenzial. Da gibt es jetzt, ich habe zu Weihnachten mir unter anderem diverse Fachbücher gewünscht. eins davon heißt Neuronale Heilung von Lars Lienhardt. Das ist jetzt Ende diesen Jahres rausgekommen. Da geht es um den Vagusnerv, der ja der große Teil des Parasympathikus, also unseres Rest and Digest Teils des Nervensystems ist, also der uns entspannt runterbringt, den Puls reguliert und alles so ein bisschen, ja, wie beim Hundespaziergang, wie du gerade so erzählt hast. Und da gibt es nochmal verschiedene, sehr viele praktische Anleitungen, was man alles machen kann. Da geht es von Atemübungen zu gewissen Dehntechniken, zu Meditation und so weiter. Also da gibt es super viele Möglichkeiten, sich künstlich oder bewusst, künstlich ist glaube ich das falsche Wort, eher bewusst in diesen Zustand der Entspannung zu versetzen, selbst wenn man gerade viel zu tun hat und viel Stress da ist, aber dass man damit einfach lernt umzugehen. Ja, da gibt es viel Potenzial, diverse Möglichkeiten, da muss man eher aufpassen, dass man nicht überrannt wird von all den Möglichkeiten und sich so seinen Bereich findet, der einem liegt, der einem Spaß macht, ja, und das dann anbietet.
Also finde ich auch, sollte man, wenn man jetzt sagt, okay, ich bräuchte da, glaube ich, unbedingt Hilfe, würde ich jetzt sagen, okay, dann guck mal lieber nach einem gescheiten Trainer in der Hinsicht,
ja,
der dir da wirklich helfen kann, oder nach einem guten Physiotherapeuten, der da dein Trainer sein kann. Wo ich es auch absolut legitim finden würde, wenn man zum Arzt gehen würde und sagen würde, passen Sie auf, ich brauche ein Rezept dafür. Ich habe vielleicht jetzt nicht Schulterschmerz oder so, aber ich kann mit meinem Stress einfach nicht umgehen.
Ja.
Und dass man dann zum Physiotherapeuten geht, als dass man jetzt irgendwie versucht, sich 10 Bücher reinzufahren, neben dem Stress, den man sowieso noch hat, und es dann irgendwie auf eigene Faust zu machen. Ja, kann man. Ob es so sinnvoll ist, ist halt die andere Frage, ne?
Klar, das ist, denke ich, typabhängig. Ich denke, es, ja, gibt Leute, die da die klassischen Leseratten sind und die sich da reinfuchsen, die da Spaß dran haben und die vielleicht auch einfach lesen und neue Erkenntnisse als, ja, Entspannung empfinden, dann,
ja,
go for it, auf jeden Fall. Es ist möglich, es ist kein absolutes Hexenwerk, es ist nicht so, dass ich sage,
brauchst man kein muss Medizinstudium dafür vorher
studiert haben, um diese Techniken zu verstehen. Das meiste ist denkbar simpel, man muss halt einfach nur wissen, wie es funktioniert, warum es funktioniert und es dann dementsprechend anwenden, aber durchaus machbar, sich das auch selber beizubringen. Aber natürlich, wenn es jetzt einen weiteren Stresspunkt auf meiner Liste bedeutet, ist das absolut kontraproduktiv. Und dann wäre es sinnvoll, sich da jemanden zu suchen. Für die Leute, die Literatur wollen, würde ich, wie gesagt, Lars Lienhardt mal empfehlen. Und für die Leute, die im Englischen fit sind und sagen, oh, das ist mir eigentlich völlig egal, finde ich David Hanscom super spannend. Mhm. Das ist ein orthopädischer Chirurg, der mittlerweile seine chirurgische Praxis aufgegeben hat, weil er sagt, Chirurgie ist nicht die Lösung für Schmerzen in 99% der Fälle, zumindest gefühlt nicht, weil wir reden jetzt hier nur über chronische. Wenn ich mir meinen Knochen gebrochen habe, dann einen hoch auf alle Chirurgen dieser Welt, möchte ich den bitte möglichst schnell operiert haben. Aber der hat selber eine 15-jährige chronische Schmerzgeschichte hinter sich und hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Back in Control, weil Rückenschmerzen und so eine schöne Doppeldeutigkeit, die ich auch ganz witzig finde. Der macht einen sehr schönen Blog, der ist ganz viel in sozialen Medien unterwegs mittlerweile, weil er eben sich komplett darauf fokussiert hat und gesagt hat, Chirurgie ist für ihn nicht die Lösung, es wird viel zu schnell, viel zu häufig operiert. Und der hält ganz, ganz extrem viel von Journaling, also von Expressive Writing nennt er das, dass er sagt vor allem abends, man kann das aber auch über den ganzen Tag verteilt immer mal wieder machen, alle Gedanken, die man hat, komplett kommentarlos auf ein Blatt Papier schreibt. Und man
also ohne Wertung.
Ohne Wertung. Man denkt auch nicht darüber nach, was man schreibt. Man setzt sich hin mit einem Blatt Papier, einem Stift, möglichst wenig, was einem ablenkt, allein in einem Raum, schreibt alles, was rauskommt. Das ist völlig egal, was das ist. Es ist natürlich effektiver, wenn man irgendwie über Dinge schreibt, die einen emotional irgendwie beschäftigen. Mhm. Aber wenn einem das am Anfang eine zu große Hürde ist, kann man über alles schreiben, was man möchte. Und wichtig ist eben, dass man es danach zerreißt. Und zwar so zur Unkenntlichkeit, dass klar ist, dass man es weder selber noch irgendwer anders jemals lesen wird, weil man dadurch sehr viel freier im Schreiben ist. Und man liest es sich auch auf keinen Fall nochmal durch. Also ich schreibe das runter und ich zerreiße es, ohne es erneut zu lesen. Denn der Witz dabei ist, dass ich die Gedanken und diese Spiralen, die viele Leute haben, aus dem Kopf rausbekomme und dem Gehirn die Möglichkeit gebe, das so ein bisschen abzuwerfen. Und wenn ich es natürlich danach lese, analysiere ich es ja nur noch mehr.
Ja.
Also das ist genau der falsche Weg. Wichtig ist wirklich schreiben, schreiben, schreiben und sofort, ohne nochmal drüber nachzudenken, was habe ich geschrieben oder es gar zu lesen, es so unkenntlich zu machen, dass man es nie wieder irgendwie sich zu Gemüte führen kann. Und das ist so sein Einstieg. Und er hat aber da auch noch ganz viele weitere hilfreiche Tipps. Also wer da Interesse hat, auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
Werden wir verlinken. Auf jeden Fall.
Machen wir.
Okay, jetzt ist eigentlich genau das eingetreten, wovor wir uns etwas gefürchtet hatten, was wir aber auch irgendwie befürchtet und geahnt hatten. Wir driften ab. Das ist irgendwie so typisch Caro-Annika-Gespräch. Jetzt habt ihr das auch mal alle live mitgekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das hast du eigentlich immer noch nicht so beantwortet.
Das war die Ursprungsfrage hier, nämlich dann war was. Also kurz und knapp zusammengefasst möchte ich gern das wirklich kombinieren. Also ich sehe mich an der Universität oder einem Forschungsinstitut eben in genau solche Richtungen forschen. Entweder wirklich die ganz krass Wortfindungsstörungen, sorry, Ursachen von Krankheiten auf biochemischer, molekularer Ebene. Das dann eben auch über Lehre weiterzugeben an die nächste Generation von eben Medizinern, Forschern und so weiter, aber auch direkt an den Patienten. Denn eine der erschreckenden Statistiken ist, dass man ungefähr 10 Jahre braucht, um neueste Forschungsergebnisse wirklich in die Praxis zu bringen. Geht natürlich mal schneller, mal dauert es aber leider auch
länger. Ja, es gibt immer unterschiedliche Zahlen, so irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren heißt es immer. Ja.
Braucht es, bis neue Erkenntnisse dann wirklich auch mal angelangt sind in der Praxis. Und das finde ich natürlich sowohl erschreckend als auch irgendwie traurig. Und um dagegen was zu unternehmen und weil ich einfach auch den Kontakt mit Patienten vermisse, sobald ich ihn nicht mehr habe, das merke ich, dass mir das fehlt. Also ich bin da mit der Physiotherapie nie falsch gewesen, nur das System war, glaube ich, eher das Problem. Das heißt, da in irgendeiner Form, wobei ich keine reine Physiotherapie mehr vorstellen kann, weil ich eben genau dieses Lebensstil, Veränderungen ja als besonders spannend empfinde und auch als ja besonders effektiv auf lange Sicht, wenn Leute bereit sind, sich darauf einzulassen.
Ich finde, das ist trotzdem immer noch Physiotherapie, aber es ist halt nicht diese Reihenform der Physiotherapie, wie man es im Bachelor oder halt in der deutschen Ausbildung lernt.
Das stimmt.
Wobei ich aber auch glaube, dass wir da in 10, 20 Jahren, glaube ich, hinkommen, dass wir das viel mehr machen müssen, weil wir müssen uns ja auch irgendwann mal von irgendwelchen Personal Trainern oder sonst wem abheben.
Ja, ja?
Also wir können ja nicht jetzt die nächsten 10 Jahre unser Ding fahren, ja, so wie es manche seit 20 Jahren machen und dann sagen, oh hoppla, was mache ich denn jetzt? Ja,
das stimmt.
Das wird ja auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja, Annika, hast du mir noch was zu sagen? Gibt es noch was, wie ich das immer so schön zu meinen Patienten sage, gibt es in dem Zusammenhang noch was, was sie mir erzählen möchten?
Ich denke, alle weiteren Kommentare führen wieder zu Abdriften. Und deswegen lassen wir es hier für heute gut sein. Und wenn es den Leuten gefällt, treffen wir uns nochmal auf eine zweite Runde zum Weiterquatschen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ihr könnt uns gerne Kommentare dalassen, überall, wo das geht. Schickt uns Nachrichten, bombardiert uns mit Feedback. Aber nicht mit Hater-Kommentaren. Die werden einfach nicht gelesen. Konstruktives Feedback nehmen wir gerne an. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht.